Herzlich willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin, Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Heute widmen wir uns einer Frage, die in den Unterlagen, die du uns geschickt hast, immer wieder auftaucht. Was genau macht Bitcoin so anders als die tausenden anderen Kryptowährungen? Wir schauen uns mal die Argumente und Fakten aus deinen Quellen an, also die Bitcoins Ursprünge, sein Design und seine Rolle beleuchten. Ist es nur, dass er der Erste war? Oder steckt da laut diesen Materialien was, fundamental Einzigartiges dahinter? Die Texte sind ja ziemlich breit gefächert, also von technischen Erklärungen bis hin zu sozioökonomischen Betrachtungen. Unser Ziel ist es, die Kernaussagen rauszufiltern, damit du ein klares Bild bekommst, warum Bitcoin in diesen Quellen oft als eine eigene Kategorie gesehen wird. Okay, lass uns da mal tiefer reingehen. Um diese Einzigartigkeit zu verstehen, die da beschrieben wird, müssen wir wohl kurz zurückschauen. Die Texte setzen den Start von Bitcoin ja klar in die Jahre 2008, 2009, also mitten in die globale Finanzkrise. Das berühmte White Paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System von Satoshi Nakamoto, diesem Pseudonym, keiner weiß ja, wer das wirklich ist. Und dieses Timing, das betonen die Quellen auch, war wohl kein Zufall. Das Vertrauen in Banken, ins etablierte System, das war damals ja echt im Keller.
Absolut. Die Quellen beschreiben das Kernproblem, das Bitcoin lösen sollte, als diese fundamentale Abhängigkeit von zentralen Vermittlern, Banken, Zahlungsdienstleister, für eigentlich jede Finanztransaktion. Satoshis Vision, so wie sie im White Paper und den Analysen steht, war halt radikal. Ein elektronisches Zahlungssystem, das direkt von Nutzer zu Nutzer läuft, ganz ohne zentrale Kontrollinstanz. Was hier faszinierend ist, also eine zentrale Erkenntnis aus den Texten, Bitcoin war von Anfang an als Gegenentwurf gedacht. Nicht nur technisch, sondern philosophisch eine Absage an zentralisierte Kontrolle.
Und die technologische Basis dafür ist die Blockchain, richtig? Dieses digitale Kassenbuch, von dem alle reden.
Genau. Die Blockchain wird in den Materialien als das Rückgrat beschrieben. Ein dezentral verteiltes, transparentes und ganz wichtig manipulationssicheres Register aller Transaktionen. Jeder Vorgang wird kryptografisch gesichert und auf unzähligen Computern weltweit gespeichert. Das macht es halt extrem schwierig, quasi unmöglich, für eine einzelne Partei die Historie zu fälschen oder Transaktionen zu zensieren. Es ist die Antwort auf die Frage: Wie schafft man Vertrauen in einem System ohne zentrale Autorität?
Mhm. Und aus dieser Idee, die ja anfangs nur so eine kleine Gruppe von Technikfans anzog, ist laut den Quellen ein globales Phänomen geworden. Interessant ist dabei eine Entwicklung, die die Texte nachzeichnen. Während der Fokus anfangs vielleicht mehr auf elektronischem Bargeld lag, also dem Bezahlen, wird Bitcoin heute oft als digitales Gold bezeichnet. Der Schwerpunkt liegt demnach immer mehr auf der Funktion als Wertspeicher, unabhängig von staatlichen Geldsystemen.
Ja, und das markiert schon einen wichtigen Unterschied zu vielen anderen Kryptowährungen, den Altcoins, wie die Quellen das hervorheben. Viele dieser Projekte haben ja ganz andere Ziele. Ethereum zum Beispiel wird als Plattform für Smart Contracts beschrieben, also diese selbst ausführenden digitalen Verträge. Andere zielen auf dezentrale Anwendungen, D-Apps oder spezifische Nischen. Oder sind, laut den Texten, auch oft reine Spekulationsobjekte, muss man ja auch sagen. Bitcoin hingegen, so die Analyse in den Materialien, bleibt seiner Kernidee treu, ein dezentrales Wertaufbewahrungsmittel und Geldsystem zu sein.
Und genau da wird es doch wirklich interessant, oder? Die Quellen heben diese Dezentralität ja immer wieder als das vielleicht wichtigste Alleinstellungsmerkmal hervor. Kannst du das, basierend auf den Texten, noch etwas greifbarer machen? Was bedeutet diese radikale Dezentralität denn konkret?
Ja, die Quellen zeichnen da ein klares Bild. Im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Projekten gibt es bei Bitcoin eben keine zentrale Firma, keine Stiftung, keinen CEO oder ein klar definiertes Entwicklerteam, das die Kontrolle hätte.
Oder die strategische Richtung vorgibt.
Entscheidungen über die Weiterentwicklung des Protokolls, so beschreiben es die Texte, finden in einem komplexen Zusammenspiel statt, Miner, Entwickler, Nutzer, Unternehmen, ein global verteiltes Netzwerk ohne zentralen Befehlsgeber.
Also ganz anders als bei vielen Altcoins.
Genau. Viele Altcoins haben klar definierte Macher oder zumindest zentrale Koordinationsstellen, Stiftungen, Kernteams. Bitcoin ist da eher wie ein Organismus, der sich selbst erhält. Niemand sitzt am Steuer sozusagen. Und dieses Fehlen eines zentralen Angriffspunktes oder einer Kontrollinstanz macht es halt extrem widerstandsfähig gegen Zensur oder Abschaltung.
Diese Dezentralität hängt ja eng mit der Sicherheit zusammen. Die Quellen sprechen hier immer wieder von Proof of Work, POW. Das klingt erstmal energieintensiv. Wie beschreiben die Texte diesen Mechanismus und warum soll er Bitcoin so sicher machen?
Proof of Work wird in den Materialien als das Herzstück der Bitcoin-Sicherheit erklärt. Vereinfacht gesagt, spezialisierte Computer, die Miner, konkurrieren darum, extrem komplexe kryptografische Rätsel zu lösen. Der Erste, der die Lösung findet, darf den nächsten Block gültiger Transaktionen zur Blockchain hinzufügen und kriegt dafür eine Belohnung in Form neuer Bitcoins. Dieser Prozess braucht halt gewaltige Mengen an Rechenleistung und damit auch elektrische Energie. Das stimmt.
Aber das ist gewollt.
Genau, das ist der Punkt. Dieser hohe Energieaufwand, so argumentieren die Quellen, ist die Stärke. Er macht es exorbitant teuer und praktisch unmöglich, das Netzwerk anzugreifen oder vergangene Transaktionen zu manipulieren. Man bräuchte mehr Rechenleistung als das gesamte ehrliche Netzwerk zusammen, eine fast unüberwindbare Hürde.
Und wie steht das im Vergleich zu neueren Ansätzen wie Proof of Stake, POS, die ja oft als energieeffizienter gelten?
Die Quellen stellen das gegenüber, ja. Proof of Stake, das bei vielen neueren Kryptos zum Einsatz kommt, basiert nicht auf Rechenleistung, sondern auf dem Besitz von Coins. Teilnehmer staken, also hinterlegen ihre Coins als Sicherheit, um Transaktionen zu validieren. Das ist deutlich energieeffizienter, klar.
Aber?
Interessanterweise weisen die Quellen aber auch auf ein potenzielles Dilemma hin. Könnte das Staking dazu führen, dass Reiche reicher werden? Also dass diejenigen mit vielen Coins überproportional mehr neue Coins und damit Einfluss bekommen und sich die Kontrolle im Netzwerk langfristig konzentriert?
Ah, okay.
Das Entscheidende hier, so legen es die Quellen nahe, ist die Art des Vertrauens. POW schafft eine fast mehr physikalische Sicherheit. Sie beruht nicht auf Versprechen oder dem Ruf von Validatoren, sondern auf nachweisbarer, teurer Rechenleistung. Und diese mathematisch fundierte Sicherheit ist ein Grund, warum Bitcoin auch für institutionelle Investoren an Attraktivität gewinnt, wie die Texte andeuten.
Ein Punkt, der hinter den Quellen immer wieder betont wird, ist diese feste Obergrenze, 21 Millionen Coins, nicht mehr. Warum ist das so zentral für das Argument, Bitcoin sei digitales Gold?
Diese programmierte Knappheit ist ein Kernargument in den vorliegenden Analysen. Anders als bei Fiat-Währungen wie Euro oder Dollar, deren Menge durch Zentralbanken ja theoretisch beliebig ausgeweitet werden kann,
stimmt,
ist die Gesamtmenge von Bitcoin absolut und unveränderlich auf 21 Millionen begrenzt. Das ist im Code festgeschrieben. Unumstößlich. Die Texte argumentieren, dass diese absolute Knappheit Bitcoin einen Anker gibt, den andere digitale Assets mit flexiblen oder inflationären Geldmengen eben nicht haben.
Es ist also weniger ein technisches Feature
als vielmehr ein unumstößliches digitales Versprechen, genau. Und diese Vorhersehbarkeit und Begrenzung kombiniert mit der Sicherheit und Dezentralität bildet laut den Quellen die Basis für die These von Bitcoin als langfristigem Wertspeicher, eben digitales Gold, und als potenzieller Schutz gegen Inflation.
Das steht ja im klaren Gegensatz zu dem, was die Quellen über viele andere Kryptowährungen sagen, oder?
Ganz genau. Die Texte beschreiben, dass viele Altcoins bewusst flexible Angebotsmodelle haben, manchmal inflationär, um Anreize für Nutzer oder Validatoren zu schaffen. Oft gibt es auch Governance-Mechanismen, wo über die Geldpolitik abgestimmt werden kann. Der Zweck dieser Coins ist dann häufig ein anderer.
Zum Beispiel?
Naja, sie dienen als Treibstoff für Smart Contracts, als Gebühren innerhalb eines Ökosystems oder als Stimmrecht-Token. Bitcoins einziger Zweck, so wird es in den Quellen immer wieder rausgestellt, ist es, ein solides, dezentrales und unveränderbares Geldsystem oder eben Wertaufbewahrungsmittel zu sein.
Und die zunehmende Akzeptanz, also die Erwähnung von El Salvador oder die Zulassung von Bitcoin-ETFs in einigen Ländern, wird in den Quellen als Beleg gewertet, dass Bitcoin diese Rolle als etablierter Wertspeicher zunehmend einnimmt.
Ja, das wird oft als Zeichen interpretiert, dass Bitcoin über den Status eines reinen Nischen- oder Spekulationsobjekts hinausgewachsen ist. Und dass es von Teilen des traditionellen Finanzsystems und auch von Staaten als ernstzunehmender Akteur wahrgenommen wird.
Während Bitcoin also auf Stabilität und Werterhalt setzt, beschreiben die Quellen die Welt der Altcoins als ein riesiges Innovationslabor. Ethereum wird da ja oft als Beispiel genannt.
Mhm.
Mit seinen Smart Contracts, also diesen selbstausführenden digitalen Verträgen, die automatisch ablaufen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die haben ja ganz neue Bereiche wie DeFi, also Decentralized Finance, oder NFTs, Non-Fungible Tokens, ermöglicht.
Das stimmt, die Texte würdigen diese Innovationskraft durchaus. Sie weisen aber gleichzeitig auf die Kehrseiten hin.
Nämlich?
Diese Systeme sind oft wesentlich komplexer als Bitcoin. Das schafft neue Angriffsvektoren. Viele Projekte sind stark von kleinen Entwicklerteams oder einzelnen Gründerpersönlichkeiten abhängig. Die Protokolle können sich durch Updates grundlegend ändern, was Unsicherheit birgt. Und die Geschichte des Kryptosektors ist, wie die Quellen dokumentieren, halt voll von Hacks, Exploits und Projekten, die scheitern oder sich als Betrug herausstellen. Die hohe Volatilität vieler Altcoins spiegelt ja auch diese experimentelle und, naja, risikoreiche Natur wider.
Im Kontrast dazu wird Bitcoin in den Materialien als das über Jahre erprobte, stabilste und sicherste Netzwerk dargestellt. Eine Quelle spitzt es ja zu: Alle Kryptowährungen sind digital, aber nur Bitcoin ist wirklich unabhängig. Was genau meinen die damit, wenn man das auf die Stabilität und Sicherheit bezieht?
Diese Zuspitzung zielt genau auf die bereits diskutierte kompromisslose Dezentralität ab, wie sie die Quellen beschreiben. Bitcoin gehört niemandem. Es gibt keine zentrale Instanz, die man unter Druck setzen, regulieren oder ausschalten könnte, um das Netzwerk zu stoppen oder grundlegend zu verändern. Es hat über ein Jahrzehnt bewiesen, dass es gegen interne Spaltungsversuche und externe Angriffe widerstandsfähig ist. Diese Unabhängigkeit von zentraler Kontrolle ist der Kern dessen, was die Quellen als einzigartig herausstellen und was seine Stabilität und Verlässlichkeit begründet, auch wenn das bedeutet, dass Änderungen am Protokoll sehr langsam und konservativ erfolgen.
Okay. Es geht aber nicht nur um Technologie und Finanzen. Die Quellen legen auch großen Wert auf die sozioökonomische Dimension. Bitcoin wird als mehr als nur Code dargestellt, fast als eine Bewegung.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt in mehreren der Texte. Für Menschen in Ländern mit hoher Inflation, politischer Instabilität, Korruption oder Finanzzensur bietet Bitcoin laut diesen Analysen eine Möglichkeit, Werte sicher und außerhalb der Reichweite von Regierungen oder kollabierenden Bankensystemen zu speichern. Es ermöglicht grenzüberschreitende Zahlungen ohne teure Intermediäre und staatliche Kontrolle. Und das rührt an etwas Grundlegendem, das die Quellen durchzieht. Bitcoin ist nicht nur Technologie, sondern auch ein politisches Statement über die Kontrolle von Geld. Es verkörpert die Idee eines freien, offenen, neutralen Geldsystems, das potenziell bestehende Machtstrukturen herausfordert.
Okay, in den Unterlagen finden sich auch Antworten auf Fragen, die dir vielleicht auch schon durch den Kopf gegangen sind. Lass uns einige davon, basierend auf dem, was wir hier analysiert haben, mal durchgehen. Die erste, ganz grundlegend. Was ist der Hauptunterschied zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen, so zusammengefasst aus den Quellen?
Die Essenz aus den Texten ist wohl: Bitcoin ist primär als maximal dezentraler Wertspeicher konzipiert. Keine zentrale Kontrollinstanz. Fokus auf Sicherheit und Knappheit. Quasi digitales Gold. Die meisten anderen Kryptowährungen verfolgen zusätzliche oder andere Ziele, wie eben die Ermöglichung von Smart Contracts bei Ethereum oder spezifische Anwendungen. Sie sind oft technologisch komplexer und weisen häufig einen höheren Grad an Zentralisierung auf. Oder zumindest zentrale Koordinationspunkte.
Und die Bezeichnung digitales Gold, die Kernbegründung aus den Quellen, ist also die programmierte Knappheit auf 21 Millionen Coins, richtig?
Genau. Das ist der zentrale Punkt, der immer wieder genannt wird. Diese absolute, unveränderliche Begrenzung des Angebots, ähnlich wie bei physischem Gold. In Kombination mit der etablierten Sicherheit und Dezentralität. Das macht es laut den analysierten Argumenten zu einem potenziellen langfristigen Wertspeicher.
Eine weitere Frage. Ist Bitcoin sicherer als andere Kryptos? Was sagen die Quellen dazu?
Und höchste globale Rechenleistung, diese sogenannte Hashrate, also die PS-Zahl aller sichernden Computer mittels Proof of Work, geschützt. Es hat die längste und seit seiner Entstehung unveränderte Transaktionshistorie, die Blockchain. Dieses Sicherheitsniveau und diese Bewährung über die Zeit, das wird von keinem anderen Kryptonetzwerk erreicht, so die Darstellung in den Quellen.
Kann man denn nun mit Bitcoin im Alltag bezahlen?
Technisch ja. Und es gibt Entwicklungen wie das Lightning Network, die schnelle und günstigere Zahlungen ermöglichen sollen, wobei Details dazu in den vorliegenden Quellen eher knapp gehalten sind. Der primäre Anwendungsfall, der in den Texten betont wird, ist aber aktuell die Wertaufbewahrung. Die hohe Volatilität, also die Preisschwankungen, macht es für alltägliche Einkäufe oft noch, naja, unpraktisch. Auch wenn es Ausnahmen wie El Salvador gibt.
Was ist mit der Sorge, dass Bitcoin durch eine neuere, technisch überlegene Kryptowährung ersetzt werden könnte? Gibt's da was in den Quellen zu?
Ja, die Quellen argumentieren hier eher dagegen, zumindest was die Kernfunktion als Wertspeicher betrifft. Sie verweisen auf den starken Netzwerkeffekt von Bitcoin, also die globale Verbreitung, Akzeptanz, Infrastruktur und Markenbekanntheit. Vor allem aber werden die über Jahre bewiesene Stabilität, die unerreichte Sicherheit durch POW und die radikale Dezentralität als Merkmale genannt, die nur schwer von einem neuen Projekt zu kopieren oder zu übertreffen sind.
Das heißt, gerade weil es sich langsam ändert, ist es stark.
Genau. Das Bemerkenswerte ist, wie die Quellen betonen, dass genau diese langweilige Stabilität und Unveränderbarkeit Bitcoins Stärke ist, die schwer zu ersetzen sei. Neue Technologien könnten Nischen besetzen oder Bitcoin ergänzen, klar. Aber eine vollständige Ablösung wird als eher unwahrscheinlich betrachtet.
Und nochmal kurz der Unterschied Bitcoin versus Ethereum, weil die beiden so oft genannt werden. Nur zur Klarstellung.
Laut den Quellen, ganz klar. Verschiedene Ziele. Bitcoin gleich digitales Geldsystem und Wertspeicher. Ethereum gleich Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen. Also zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die halt zufällig beide Blockchain-Technologie nutzen.
Letzte Frage aus dem Material. Der hohe Energieverbrauch von Bitcoin durch Proof of Work ein unlösbares Problem?
Die Quellen verschweigen den hohen Energieverbrauch nicht. Nein. Er wird aber oft als der notwendige Preis für die beispiellose Sicherheit und Dezentralität des Netzwerks dargestellt. Quasi die physikalischen Kosten für ein globales System, das ohne zentrale Vertrauensinstanz auskommt. Es wird in einigen Texten auch darauf hingewiesen, dass der Anteil erneuerbarer Energien beim Mining steigt und die Industrie kontinuierlich an effizienteren Technologien arbeitet. Es bleibt aber, laut den Quellen, der bewusste Trade-off. Energie für Sicherheit durch Arbeit.
Okay, was nehmen wir also aus dieser Analyse deiner Quellen für dich mit? Bitcoin ist, so die Kernaussage, weit mehr als nur die erste Kryptowährung. Seine Einzigartigkeit wird in den Texten auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt. Die kompromisslose Dezentralität ohne zentrale Kontrolle, die durch energieintensives Proof of Work erreichte überlegene Sicherheit, die fest einprogrammierte absolute Knappheit von 21 Millionen Coins, die ihm den Charakter von digitalem Gold verleiht, und die dahinterstehende sozioökonomische Idee eines unabhängigen, zensurresistenten Wertspeichers und Geldsystems. Das scheint der Konsens in den Quellen zu sein.
Ja, und das führt zu einer spannenden Frage, die über die heutige Analyse hinausweist und die in den Quellen so mitschwingt. Wenn Bitcoin sich tatsächlich als ein System erweist, das zentraler Kontrolle und fundamentalen Änderungen widersteht und es sich gleichzeitig weiter in der globalen Finanzlandschaft etabliert, sei es als anerkannter Wertspeicher, als Nischenzahlungsmittel oder einfach als, naja, unaufhaltsames digitales Phänomen, was bedeutet das dann langfristig für das Verhältnis zwischen uns Individuen, dem etablierten Finanzsystem und vielleicht sogar für unsere Definition von Geld selbst in einer zunehmend digitalen Welt. Das ist definitiv etwas, worüber man nachdenken kann, finde ich.
Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.